Liebe Gemeinde, wie stellen Sie sich Gott vor? Ein alter Mann mit weißem Bart? Und wenn ja, mit welcher Hautfarbe? Ein Mann? Nein, sagen Sie jetzt vielleicht, ich stelle mir Gott gar nicht vor. Wie soll ich das auch tun? Es ist gut, wenn Sie hier zögerlich werden. Ich komme in meiner kleinen Predigtreihe zu den 10 Geboten, zu der ich von einigen aus der Gemeinde gebeten worden bin, zum 2. Gebot. Und das 2. Gebot ist das Bilderverbot. Ich lese einmal vor. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die 3. und 4. Generation bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Wenn Sie im Konfirmandenunterricht die 10 Gebote gelernt haben, dann kann es sein, dass Sie gerade dieses gar nicht behandelt haben oder gar nicht gelernt haben. Denn Martin Luther hat es gestrichen. Wenn Sie die 10 Gebote nach dem kleinen Katechismus von Luther gelernt haben sollten, gibt es das gar nicht. Um dann auf die Zahl 10 zu kommen, hat er das 10. Gebot in 2 aufgeteilt. Es sind wieder 10. Die Zählung der Gebote ist seither in den evangelischen Kirchen unterschiedlich. Martin Luther jedenfalls hielt das Bilderverbot für nicht mehr nötig und sein Grund war, weil Jesus Christus Gott ist und er ja Mensch geworden ist und wir den Menschen Jesus zeichnen und malen können, gilt das Gebot nicht mehr für Christen und Christinnen. Damit knüpft Luther an eine alte Tradition an, die sich schon im 7. und 8. Jahrhundert abspielte. Es gab dort einen großen Streit zwischen denen, die Bilder in den Kirchen für wichtig hielten, und andere, die eben aufgrund dieses Gebots für ein Problem sich durchgesetzt haben. Die, die die Bilder in den Kirchen und für den Glauben für wichtig hielten, der Kaiser hat damals diese Gruppe kräftig unterstützt. Wahrscheinlich ein Grund mit, dass sie sich durchgesetzt haben. Jedenfalls spielen seither die Bilder im christlichen Glauben eine große Rolle. Und wenn Sie mal in den orthodoxen Kirchen sind, dann wissen Sie vielleicht, dass dort Ikonen stark sind. Die Ikonen sind für die orthodoxe Theologie sehr wichtig, für die orthodoxe Kirche. Sie sind sehr symbolisch zu verstehen, die werden noch nicht angebetet. Sie bilden gleichsam ein Tor für die Anbetung Gottes. Naja, jedenfalls das die orthodoxe Kirche. Und auch in den westlichen Kirchen haben sich bis zur Reformationszeit Bilder stark durchgesetzt. Die mittelalterlichen Kirchen sind voller Bilderdarstellungen. Und, können Sie ja auch sehen, unsere Kirche in Marienberghausen ist bildbemalt. Allerdings war das nicht immer so, denn vielleicht erinnern sich manche noch, diese Bilder waren gut geschützt. Mit weißer Farbe übermalt. Sorgfältig, aber übertüncht. Warum? Weil damals viele Marienberghäuser davon überzeugt waren, dass das 2. Gebot Bilder in den Kirchen verbietet. Viele reformierte Kirchen sind bis heute bilderlos und das verbindet sie etwa mit den Synagogen, die auch bilderlos sind. Das 2. Gebot spielt im Judentum eine sehr große Rolle. Nun, glaube ich, führen wir gegenwärtig in unserer Gemeinde nicht die Frage, ob wir wieder neu mehr weiße Farbe brauchen. Außen ja, innen glaube ich eher nicht so viel. Da ist keine Diskussion zurzeit. Ich wüsste auch keinen, der das wieder wollte. Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist schon, welche Funktion haben Bilder eigentlich in den Kirchen? Ich bin ja viel mit vielen Reformierten zusammen und sehr oft sind in diesen Kirchen eben Gebäude vorhanden, in denen keine Bilder sind. Und manchmal erlebe ich dann auch Reformierte, die sagen, also wir nehmen das 2. Gebot noch ernst. anders als ihr bei Rebeckhausen zum Beispiel. Alle Leute, die Bilder in den Kirchen haben, die nehmen das zweite Gebot ja gar nicht mehr ernst. Hier ist ein Missverständnis zu hören. Denn die Frage ist ja zu stellen, bezieht sich das Bilderverbot einfach nur auf kahle Kirchen? Ich mag schlichte Kirchen, aber die Frage schon zu stellen, reicht das aus? Ich habe in der letzten Predigt zum ersten Gebot schon darauf hingewiesen, dass alle Gebote, vielleicht sogar besser wie im Judentum alle 10 Worte, dazu da sind, uns zu helfen. Uns in der Freiheit, in die die Juden damals und in die wir durch Jesus Christus geführt worden sind, leben zu lassen. Und dann das Bilderverbot. Wozu hilft uns das? Aber nochmal, was heißt das überhaupt? Wenn Sie ins Alte Testament hineinschauen oder sich auch noch an den 23. Psalm erinnern, werden Sie merken, da ist doch ein Bild von Gott gesagt. Der Herr ist mein Hirte. Stellen Sie sich Gott vor, dass er wie so ein Schäfer hier in der Umgebung, glaube ich eher nicht. Sondern ganz viele Bilder von Gott. Auch im letzten Lied, die Hand Gottes. Gott wird mit dem Hirten verglichen, der Schafe leitet, sie nicht dem Verderben preisgibt. Gott ist der Adler, der mit seinen Flügeln seine Küken schützt, damit ihnen letztlich keine Gefahr droht. Gott ist eine Henne, eine Taube. Und ich könnte Ihnen diese Reihe, könnten Sie selber auch, mühelos fortsetzen. Und wir fragen, wie passt das denn zum Bilderverbot? Es gibt doch eine Fülle von Bildern Gottes. Ist das nicht ein Widerspruch? Es gibt hier einen bedeutenden Unterschied. Und den will ich Ihnen an einem Beispiel erläutern, das mir wichtig, und jetzt sage ich vielleicht mir sogar zu wichtig ist, das kann sein, bei mir etwas extremer vielleicht sogar. Wenn ich ein Buch lese, etwa ein Roman, dann entstehen im Kopf Bilder. Ich stelle mir bestimmte Personen vor, auch Landschaften, auch Räume, die beschrieben werden. Assoziationen entstehen in meinem Kopf und vermutlich sind diese Bilder auch von meinen eigenen Lebenserfahrungen mitbestimmt. Na klar, kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie Bücher lesen. Und wenn Sie dann einen Film sehen über dieses Buch, dann passiert es bei mir jedenfalls so, dass diese Filmbilder die Bilder, die ich mir gemacht habe, übermalen. Die Bilder im Film verdrängen meine Bilder. Und da dann ja auch mehrere Menschen diesen Film sehen, wird die Vorstellung des Films zu einer Vorstellung, die alle haben. Also der Film ist ziemlich mächtig, weil er vielleicht ohne das zu wollen festlegt. Mal eine kleine Probe aufs Exempel. Wenn Sie an Pippi Langstrumpf denken, was für eine Person taucht dann vor Ihren Augen auf? Ich möchte wetten, dass das die Film-Pippi ist, die Sie vor Augen haben. Wenn Sie das Buch von Astrid Lindgren heute noch mal lesen würden, dann wird, so vermute ich einmal, Pippi Langstrumpf in diesem Buch, wenn Sie es lesen, genauso aussehen wie die aus dem Film oder Michel oder wer auch immer. Was hat das jetzt mit dem Bilderverbot zu tun? Für mich sagt es genau dies, jeder von uns hat seine eigenen Gottesbilder. Die hängen oft mit Erfahrungen zusammen, die wir uns gemacht haben. Sie sind Teil unserer Geschichte. Im Gesprächskreis haben wir vor einer Weile mal über Jesus gesprochen und da war deutlich, dass ein Jesusbild, in dem Jesus schwarz ist, uns eher irritiert. Warum eigentlich? Weil er mit dem Bild, das wir uns von ihm gemacht haben oder machten, nicht einfach übereinstimmt. Denn das stammt von Malern, die eben in einem Umfeld gelebt haben oder gemalt haben, in dem die Menschen vor allen Dingen weiße Farbe hatten. Das Bilderverbot sagt uns jetzt, du brauchst dein Gottesbild, das du hast, nicht einfach mit Gott gleichzusetzen. Gott ist doch mal anders, als du ihn dir vorstellst. Und vielleicht auch, als du ihn gerne hättest. Das zweite Gebot warnt uns davor, Gott gleichzusetzen, zu verwechseln mit einem Gottesbild, das uns manchmal eingeredet wird. Im 20. Jahrhundert meinte man, dass Gott im Krieg auf der Seite der Deutschen sei. Und die russisch-orthodoxe Kirche behauptet noch heute, dass Gott auch im Krieg auf der russischen Seite steht. Sie merken schon, so einfach geht's doch nicht. Gibt es heute dann auch noch solche problematischen Gottesbilder? Ich zähle mal einige auf und ob sie bei Ihnen eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Dürfen Sie selber bedenken. Der Patchwork-Gott. Ich stelle mir mein Gottesverständnis selber zusammen. Vielleicht nehme ich was aus dem christlichen Glauben, vielleicht auch was aus dem fernöstlichen Bereich, irgendwie eine bunte Mischung. Ich suche mir aus den verschiedenen Religionen so eine eigene Mischung zusammen. Aber ist das dann der von der Bibel bezeugte Gott oder nicht doch nur ein Spiegel unserer eigenen Vorstellungen? Oder der Notnagelgott? Wenn ich ihn brauche, dann soll er auf jeden Fall da sein. Dann will ich auch zu ihm beten. Ansonsten ist er mir nicht so wichtig. Aber im Notfall könnte es ja doch mal so sein, dass ich ihn mal brauchen könnte. Dann ist Gott nur ein Objekt meiner Bedürfnisse. Nur wenn ich ihn brauche, ist er da. Also in einer Notsituation. Oder der Gott der Energie. Gott ist dann eher eine unpersönliche Energiequelle, die mir in meinem Leben Kraft gibt, die mich gut leben lässt. Aber ist das nicht eine Engführung auf mein eigenes Leben? Gott ist doch nicht dazu da, mich glücklich zu machen. Oder Gott der Kontrolleur. Mit diesem Gottesbild sind manche aufgewachsen. Der liebe Gott sieht alles. Er steht hinter mir, beobachtet mich ganz genau und ich mache mir deshalb Sorgen, was er bei mir wohl finden könnte. Dieser Gott macht mir Angst. Oder der abwesende Gott. Ich erlebe eher die Abwesenheit Gottes als seine Anwesenheit. So empfinden manche. Und es stimmt ja, dass wir im Regelfall auch nicht sehen, wie Gott in diese Welt einfach so eingreift, auch nicht in mein Leben. Für manche Menschen scheinen die Naturwissenschaften die Welt ja ausreichend zu erklären. Ich habe Ihnen jetzt einige Bilder Gottes beschrieben und hinter diesen Bildern stecken ja nicht selten Erfahrungen. Das zweite Gebot sagt jetzt nicht, falsch, 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 alles falsch. Nein, das sagt es nicht. Es will uns vielmehr aufklären. Es möchte uns dazu befreien, mehr von Gott zu erwarten als diese einzelnen Bilder. Der Schweizer Dichter Max Frisch hat einmal in einem Tagebuch formuliert, es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am wenigsten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Diese Sätze schreibt Max Frisch unter der Überschrift, du sollst dir kein Bildnis machen. Wenn ich mir ein Bild vom anderen Menschen mache, ist die Gefahr gegeben, dass ich den anderen Menschen auf ein Bild festlege. Und ehrlich gesagt, das tun wir immer wieder. Wir haben dann ein Bild vom anderen Menschen und stecken ihn in eine Schublade. Wir können einen Menschen als gut beschreiben oder als problematisch, als ein Lieben oder als einen Grantel. Wir machen uns Bilder von Menschen und jetzt sagt Max Frisch, Liebe befreit dazu, sich überraschen lassen zu können. Mit dem zweiten Gebot ist dem Blick auf Gott genau das Gleiche gemeint. Wir brauchen Gott nicht festzulegen. Wir dürfen uns überraschen lassen, welche Seiten uns Gott zeigt. Und dann lernen wir ein Leben lang nicht aus. Machen wir uns Gottesbilder? Na klar, machen wir alle. Und jetzt sagt das Bilderverbot nicht, wehe, wenn du dir ein Gottesbild machst. Das wäre der Zeigefinger. Und den gibt es nicht in den Geboten. Er sagt vielmehr, du darfst dir Bilder machen, aber deine Vorstellung ist nur deine Vorstellung. Andere Menschen haben andere Vorstellungen. denken vielleicht anders über Gott als du. Denke nicht, dass du alleine Recht hast. Das zweite Gebot verhilft uns dazu, Gott nicht zu verwechseln mit dem, was ich immer schon über Gott gedacht habe. Ja, die Tradition, auch hier in Marienberghausen, sie kann uns eine Hilfe sein beim Glauben. Sie bewahrt vieles. Sie erleichtert es uns, in gewohnten Bahnen zu bewegen. Sie gibt uns Sicherheit. Wir denken gerade in einem Aufschluss über die Gottesdienstordnung nach. Sie kann uns eine Hilfe sein, aber sie kann auch zum Gefängnis werden. Weil da neue Luft gar nicht mehr reinkommen kann, weil auch dann meine christlichen Traditionen verwechselt werden mit Gott. Der Glaube lebt. Aber wo kann ich denn Neues lernen? Die evangelische Kirche verweist hier auf die Bibel und auch auf die Predigt. Und beide verweisen auf den Weg Gottes, wie die Bibel ihn beschreibt. Im Neuen Testament heißt es von Jesus Christus, dass er das vollkommene Bild Gottes ist. Gott hat sich da zu erkennen gegeben. Er ist derjenige, der den Menschen, der sie und mich nicht loslässt. Er ist anders, als sich die Menschen damals Gott gedacht haben. Und das ist noch heute so. So ist etwa der Weg Jesu ans Kreuz etwas, womit heute sehr viele Menschen Schwierigkeiten haben. Das kann ich nicht verstehen. Das passt doch gar nicht zu einem lieben Gott. Aber woher wissen wir, dass das nicht zu Gott passt? Liegt es vielleicht eher daran, dass das nicht zu meinem Bild von Gott passt? Wer ist Gott? Und wie ist Gott? Wenn von Jesus Christus ausgesagt wird, dass er ins Leiden gegangen ist, dann ist ja der Schmerz, auch mein Schmerz und mein Leiden, vielleicht gar nicht so weit weg von Gott. Was wir in der Bibel und vor allem in Jesus Christus sehen können, ist seine Menschenfreundlichkeit. Aber was das heißt, davon ist vieles bei uns noch verborgen. Was es bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist, das kann ich jedenfalls in seiner Fülle nicht verstehen. In der Schriftlesung eben haben wir einen Abschnitt aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs gehört, von der Liebe. Und dann heißt es, jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist bei der Kenntnis Stückwerk, dann werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Jetzt durchschauen wir die Welt nicht und die Liebe auch nicht. Wir sehen anderen Menschen nur bis vor den Kopf und wir sehen nicht ins Herz rein. Und der Spiegel war zur Zeit des Paulus eher so etwas wie der Alufolie heute. Also nicht so schön klar wie ihr Spiegel beim Schminken oder Rasieren oder wie auch immer, sondern eher diffus. Alufolie. Ich erkenne Gott nicht ganz genau. Ich verstehe vieles nicht. Mein Erkennen, so Paulus, ist Stückwerk. Das wird sich in der Ewigkeit verändern. Dann werde ich ganz erkennen. Gott ganz, die anderen Menschen auch, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Paulus dreht hier alles um. Gott erkennt mich und Gott kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich weiß, dass mein Bild von Gott nur Stückwerk ist, wenn ich nicht alles verstehe, sondern wenn Gott mir ebenso wie die Welt noch Rätsel aufgibt, dann ist das nicht schlimm. Ich brauche mir kein System von der Welt zu erschaffen, das ist doch brüchig. Wozu hilft uns das Bilderverbot? Es verhilft uns dazu, realistischer zu sein, ehrlicher zu sein. Das lässt mich befreiter leben und Sie hoffentlich auch. Du brauchst dir kein Bild von Gott zu machen. Das hast du auch gar nicht nötig, denn du bist wie alle anderen auch ein Ebenbild Gottes.